das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Berliner Runde sind auch die Tagesthemen an diesem besonderen Tag in der Hauptstadt präsent. Und damit willkommen zu einer Extra-Ausgabe an einem Abend, an dem politische Gewissheiten ins Wanken geraten. Die Union erzielt ein für sie verheerendes Ergebnis. Die Sozialdemokraten erringen einen noch vor wenigen Wochen undenkbaren Wahlerfolg. Und wir wissen noch nicht, welche Parteien in den nächsten 4 Jahren eine Koalition bilden können und wer das Land als Kanzler regieren wird. 2 haben aber schon mal angekündigt, an der Spitze stehen zu wollen.
Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. Denn Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser Land modernisiert.
Das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt.
Und damit erst einmal direkt zu dem Mann, der uns schon den ganzen Abend mit aktuellen Ergebnissen versorgt, Jörg Schönborn. An so einem Wahlabend sind die Zahlen ja immer spannend, aber heute sind sie es ganz besonders, weil sie so eng sind. Wie ist der neueste Stand?
Ja, sie verschieben sich auch noch ein bisschen. Unsere Stichprobe von rund 500 Wahllokalen ist jetzt ausgezählt, aber später kommen dann noch die Wahlkreisergebnisse. Das kann noch mal zu Verschiebungen führen, aber wahrscheinlich nicht mehr zu deutlichen Veränderungen. In der aktuellen Hochrechnung hat die CDU 19,3, die CSU 5,2%, macht zusammen 24,5. Es zeichnet sich ab, dass die SPD stärkste Kraft wird, 25,7. Die AfD mit spürbaren Verlusten 10,5. Die FDP leichte Zugewinne 11,5, sicherlich viertstärkste Kraft. Die Linke muss mit 5,0 nach wie vor noch ein bisschen zittern, ob sie auf Direktmandate angewiesen ist, um in den Bundestag einzuziehen. Die Grünen sind jetzt wieder ein bisschen nach oben gesprungen, 14,3% und die anderen 8,5. Wir blicken in den Bundestag, der vermutlich noch größer sein wird als zuletzt. Im Moment rechnen wir mit 730 Sitzen durch Überhang- und Ausgleichsmandate. CDU und CSU zusammen 197. SPD 204, größte Fraktion, AfD 83, die FDP 91, die Linke 40, die Grünen deutlich angewachsen auf 114 und einen Sitz für den Südschleswigschen Wählerverband. Und das, was im Moment ja die letzte Stunde intensiv diskutiert wurde, wer mit wem, lässt sich zumindest rechnerisch so darstellen. Eine deutliche Mehrheit für die schwarze Ampel, auch Jamaika genannt. Die rote Ampel könnte regieren unter Führung der SPD. Da haben wir es beides mit deutlicher Mandatsmehrheit. Bei der großen Koalition, über die niemand spricht, ist es rechnerisch möglich. Nicht hingegen bei Rot, Grün, Rot. Da wäre im Moment die Mehrheit nicht erfüllt. Das ist die Lage zu dieser Stunde.
Vielen Dank, Jörg Schönborn. Und nach diesem Stand sind es 2. die Kanzlermacher sein werden, Bündnis 90 Die Grünen und die FDP. 2 Parteien, die sich in der Vergangenheit nicht unbedingt grün waren und nun wohl in einer gemeinsamen Koalition regieren könnten. Können Sie das wirklich oder tut das mit dem Zähne zusammenbeißen dann letzten Endes doch zu weh? Das wollen wir nachfragen, zunächst bei Robert Habeck, Co-Parteichef der Grünen. Schön, dass Sie da sind. Herr Habeck, der Klimawandel war eines der dringlichsten Probleme der Deutschen und die Partei, die dafür steht, ist auf dem 3. Platz gelandet. Wie sehr schmerzt Sie das heute?
Naja, wir haben ordentliche Zuwächse, aber so ein bisschen bleibt die Freude einem im Hals stecken. Das ist ja offensichtlich auch häufig genug am Abend schon gesagt worden. Wir sind nicht da, wo wir hin wollten. Wir haben das nicht geschafft, über 20% zu landen und insofern ist es gebremster Schaum, würde ich denken.
Es war eine historische Chance, ne? Und ein paar Schlampereien im Wahlkampf.
Ja, ist aber
damit
nur
noch, haben Sie sich die Beine gestellt.
Nun ist der Wahlkampf ja vorbei, nun ist auch egal. Und jetzt gucken wir nach vorne und versuchen aus dem Ergebnis das zu machen, was kompliziert genug ist, Deutschland eine Regierung zu geben, auf die sich niemand wirklich vorbereitet hat. Das kennt ja die Bundesrepublik auf der Bundesebene noch gar nicht, so eine Dreierkonstellation zu bauen. Und so sehr so ein Wahlkampf ein Gewürge war, jetzt muss es vorbei sein. Und es muss eine konzise, präzise Regierung geben, die die Größe der Aufgaben auch bewältigen kann. Mhm. Und das wird anspruchsvoll genug sein. Und der Wahlkampf interessiert mich jetzt schon gar nicht mehr.
Dann reden wir doch mal über die Regierungsbildung. Die Union macht natürlich Avancen in Richtung Jamaika. Ergibt es für Sie noch einen Sinn, mit einem so angeschlagenen CDU-Vorsitzenden Gespräche zu sondieren, selbst wenn die CDU und wenn die Union auf Platz 2 landen sollte?
Ich glaube, man muss sich jetzt klar machen, was tatsächlich ansteht. Ich habe es eben schon gesagt, auf diese Bündnisse hat sich der Wahlkampf gar nicht vorbereitet. Also wenn man es mal ausspricht, es gibt kein klares Wählervotum, was die nächste Regierung machen soll, gemessen an den Ansagen der Parteien. Das kann aber natürlich nicht so stehen bleiben. Es muss ja eine Regierung sein, die einen Plan, ein Ziel, ein Projekt, eine Identität hat. Und da hilft jetzt das ganze Rumgerechne und Malen nach Zahlenspiel überhaupt nichts mehr. Jetzt muss man mal inhaltlich einsteigen. Und ich habe das schon mal in Schleswig-Holstein erlebt, exakt die gleiche Situation. Ampel und Jamaika waren möglich. Und es wurde so gelöst, dass die Parteien, die denkbar weit auseinanderstehen, nämlich Grüne und FDP, mal schauen, ob sie Brücken schlagen können, ob es gemeinsame Projekte gibt. Und dann findet sich daraus dann die Idee der Regierung gegenüber den Partnern Union oder SPD.
Das so rum. Ist klar, aber wenn Sie sagen, es gibt kein klares Wählervotum, wir haben bei Jörg Schönborn gelernt, dass doppelt so viele Grünen-Anhänger für die Ampel wären als für die Jamaika-Koalition. Für Ihre Anhänger ist die Sache klar.
Ja, das ist auch so. Und ich habe auch immer gesagt, dass Rot-Grün eine klare Sache wäre. Aber es ist eben nicht Rot-Grün. Es ist jetzt ein kompliziertes, komplexes Bündnis und nicht Rot-Grün. Und dann kommt da noch irgendwie eine gelbe Spachtelmasse dazu. Sondern es ist ein völlig anderes Bündnis. Es funktioniert anders. Es sind drei Parteien. Wäre es mit der Union, wären es sogar vier Parteien, CSU und CDU zusammengenommen. Und das bedeutet ein bisschen Hirnschmalz und nicht einfach jetzt zu sagen, jetzt rechnen wir mal zusammen und gucken, was da passt, sondern es muss jetzt das passieren, was der Wahlkampf nicht ausreichend geleistet hat. Wie sind die Verhältnisse der Zeit? Und darauf dann Antworten zu geben, die zu den Verhältnissen passen. Und das Bündnis, das das am besten kann, das soll das Land regieren.
Dann holen wir doch vielleicht mal einen potenziellen Koalitionspartner dazu. Johannes Vogel ist da, stellvertretender Bundesvorsitzender. Kommen Sie hier ins Set. Genau da. Bundesvorsitzender, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Sie sind in der wunderbaren Situation, alle beide, diese ganze Geschichte selbst auszubaldowern und zu sagen, wer unter Ihnen Kanzler werden soll. Machen Sie das jetzt?
Na, erstmal freue ich mich, wenn ich das kurz sagen darf, über ein tolles Ergebnis. Also wir sind das zweite Mal hintereinander zweistellig im Deutschen Bundestag, nur mit Eigenständigkeit, nur mit Inhalten. Und das ist erstmal ein schöner Rückenwind für unsere inhaltlichen Überzeugungen. Aber ich bin auch der Meinung, woran dieser Wahlkampf gekrankt hat, ist doch, dass wir gar nicht mehr in Jahrzehnten gedacht haben, gar nicht mehr erklären konnten in den letzten Jahren in Deutschland im Regierungshandeln, was tun wir eigentlich um die Mega-Aufgaben? Ja, Dekarbonisierung, aber auch Demografie, zukunftsfestes Rentensystem, Digitalisierung. Anzugehen. Und da müssen wir eine Modernisierungskoalition schmieden. Das ist jetzt die Aufgabe.
Schmieden Sie die schon untereinander? Robert Habeck hat schon gesagt, er hat gute Erfahrungen in Schleswig-Holstein damit.
Ja, Christian Lindner hat ja eben in der Berliner Runde gesagt, es würde vielleicht Sinn machen, dass FDP und Grüne zuerst miteinander reden. Robert Habeck hat sich im Laufe des Abends ähnlich geäußert. Ich finde das sinnvoll. Aber wir fangen natürlich nicht heute Abend an, sondern das müssen wir in den nächsten Tagen gucken. Ich stelle mal fest, wenn ich mir die Jung- und Erstwählerergebnisse anschaue, habe ich eben auf dem Weg hierher gesehen. Bei den Erstwählern sind wir die stärkste Partei, was mich sehr glücklich macht, aber auch mit einem Auftrag erfüllt. Bei den unter 30-Jährigen sind wir zweitstärkste, knapp hinter den Grünen. Das zeigt ja, dass da vielleicht von ganz unterschiedlichen Ecken kommen, bei auch unterschiedlichen Grundüberzeugungen in manchen Fragen, gemeinsam Zukunftswille ist. Das ist eine Chance, das könnte eine Basis sein.
Gibt es auch inhaltliche Möglichkeiten, sich anzunähern? Ich erinnere mich, die Steuererhöhungen und die Aufweichung der Schuldenbremse waren immer rote Linien und Probleme. Und jetzt sagt Christian Lindner aber, das seien keine Probleme mehr, sondern dornige Chancen.
Ja, das hat er an einer anderen Stelle mal gesagt. Aber ich will schon sagen.
Dornig wird's denn in den Verhandlungen?
Ja, ich will schon sagen, klar wird das schwierig. Natürlich. Und für uns gilt, dass wir nach der Wahl das tun, was wir vor der Wahl gesagt haben. Wir werden nicht vorher Dinge ausgeschlossen haben und die nach der Wahl tun. Da würden wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden. Aber richtig ist, die Ära Merkel endet doch mit einem ganz neuen Parteiensystem. Wir haben vier mittelgroße Parteien. Das stellt alle unter eine Verantwortung, eine ganz neue Art von Regierungsbildung zu schaffen.
Und was lernen Sie aus den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen von vor 4 Jahren, was jetzt besser werden
muss? Dass man es im Grunde in jeder Hinsicht anders machen muss. Also erstmal war es so, dass man überhaupt nicht Klarheit geschaffen hat, was das gerade ist. Sind das Koalitionsgespräche oder Sondierungen? Es hieß Sondierung, aber faktisch waren es Koalitionsgespräche. Dann gab es nicht eine politische Idee am Anfang, sondern wir haben so Spiegelstrichlisten gesammelt und dann sollten alle aufschreiben, wo sind noch überall Dissense? Und dann haben wir uns 140 Seiten Dissense präsentiert und dann sagt man, oh ja, haben wir noch ganz schön viel Arbeit. So kann es natürlich nicht gehen, sondern man muss ja erstmal schauen, was könnte das Projekt sein? Gibt es eine tragende Idee? Und Idee meine ich tatsächlich eine Identität eines Bündnisses. Und dann braucht es natürlich auch eine gewisse Prokura der Leute, die verhandeln und nicht die permanente Angst im Nacken, dass man da irgendwie einen Fehler macht. Also wenn wir immer das Gegenteil machen von 2017, dann kann es was werden.
Und was ist Ihre wichtigste Forderung?
Und nicht vom Balkon winken, bevor irgendwas geleistet wurde.
Das wird bestimmt wieder passieren.
Ja, inhaltlich haben wir das ja auch in den letzten Tagen vor der Wahl nochmal deutlich gemacht, was für uns entscheidend ist. Und in der Tat, ich habe das damals auch so erlebt, dass man sich in Details verloren hat. Vor allem, glaube ich, es war gar kein langfristiges Denken. Ich erinnere mich an eine Szene, da haben wir zum Beispiel über Rentenpolitik gesprochen. Da war ich in den Verhandlungen selber dabei und ich habe fürs schwedische flexible Rentensystem geworben. Und mir sagte eine prominente Verhandlungspartnerin auf Seiten der Union, ja, das wäre ja eine ganz grundlegende Veränderung. Das können wir auf keinen Fall vereinbaren. Mhm. Den Geist dürfen wir nicht wieder anlegen, weil an vielen Stellen brauchen wir grundlegende Veränderungen.
Will Sie aber auch noch mal fragen, was ich Robert Habeck gefragt habe. Ein angeschlagener CDU-Vorsitzender mit so massiven Stimmenverlusten hat für Sie noch ein starkes Mandat?
Ja, ich meine das ernst, was ich eben gesagt habe. Wir haben ein verändertes Parteiensystem. Es gibt nicht mehr die große Partei, sondern es gibt vier mittelgroße Parteien. Und da sind alle in der Verantwortung, jetzt eine gute Regierung für Deutschland zu bilden. Anders würden sie ihre staatspolitischen Herausforderungen und Verantwortung doch auch nicht gerecht. Das gilt auch für die Union.
Mhm. Gut, wir werden das beobachten. Doof ist nur, dass beide Parteien Anspruch erheben auf das Finanzministerium. Christian Lindner hat das schon vorher gesagt, dass es haben will. Robert Habeck will es auch haben. Wie wird denn das Rennen enden?
Ich glaube, es gibt eine substanzielle Frage zu beantworten, die damit verbunden ist. Wer bezahlt die Veränderung? Und da gibt es tendenziell zwei Möglichkeiten. Jeder für sich, also Sie, alle Mieterinnen und Mieter, alle Unternehmer und Unternehmer. Oder wir nutzen das, was der Staat am besten kann, Solidaritätskraft. Und dann muss man irgendeinen Weg finden dahin. Und entlang dessen findet sich wahrscheinlich auch eine Lösung, wie die Ressourcen zugeschnitten werden. Aber das sollte man nicht an den Anfang stellen, sondern echt ans Ende.
Klingt so, als würde er das wollen.
Wir sind in der Tat der Meinung, wir brauchen die Investitionskraft von privaten Unternehmen. Aber Gott sei Dank führen wir heute auch noch nicht Verhandlungen, sondern sprechen erstmal und freuen uns über ein gutes Wahlergebnis.
So ist es. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Johannes Vogel und Robert Habeck. Danke, dass Sie hier im Studio waren. Und ja, Grüne und FDP, zwei, die diese Wahl nicht gewonnen haben und doch über den endgültigen Sieger wohl entscheiden können. Wir sehen uns wieder in einer Stunde, dann auch mit Analysen der zwei Landtagswahlen heute. Und jetzt macht Anne Will erstmal weiter mit ihren Gästen. Anne.